Ich will gar nicht 100% des Produktwissens haben. Muss ich ja nicht. Hat mein Kunde. Das, was ich brauche, sind 3 schlaue Sätze. Also den Nutzen. Ich verkaufe ja auch nie ein Produkt. Ich verkaufe immer einen Nutzen. Das ist ja das, was sozusagen ich dem Kunden beibringen darf. Welchen Nutzen bringt denn mein Angebot? Und dafür brauche ich 3 schlaue Sätze. Mehr brauche ich nicht. Und es gibt ja diesen alten Schatzspruch: Fachidiot schlägt Kunden tot. Und da ist ein Stück weit was dran.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast, und heute mit der Fortsetzung von letzter Woche. Ich habe letzte Woche mit Marco Hopp, einem wirklich guten Freund und Vertriebstrainerkollegen, gesprochen, und das Gespräch ist ein bisschen länger geworden und da haben wir gesagt, wir teilen das in 2 Teile. Letzte Woche also Teil 1, heute hört ihr Teil 2 der Aufnahme, und da geht es jetzt nochmal verstärkt um das Thema Vertrieb und Herausforderungen im Vertrieb und vor allen Dingen vielleicht auch abgespickt mit ein paar Quick Wins und Lösungsansätzen. Und in der letzten Woche hatten wir das Thema Werte, Unternehmertum etc. Also wir haben uns gedacht, das macht Sinn, den zu splitten. Und daher jetzt heute Teil 2 mit Marco Hopp. Viel Spaß beim Hören. Das ist jetzt, lass uns auf Vertrieb gucken. Wenn wir einmal kurz einen Cut machen. Gerne. Was sind denn jetzt die Herausforderungen, die in einem Akquisitionsprozess die Vertriebler so haben, über die wir natürlich heute reden wollen, aber was sind die Herausforderungen, die jetzt über diese 30 Jahre Vermarktung, 30 Jahre Vertriebserfahrung so hängen geblieben sind und wo du auch sagst, da gibt's neue Ansätze, gibt's Lösungen. Also was ist dieses, was so wahnsinnig nervt im B2B-Vertrieb?
Im B2B-Vertrieb, also ich glaube, die erste Hürde, die wir immer haben, ist, den richtigen Entscheider erstmal zu evaluieren und dann an ihn ranzukommen. Wir, also neben all den digitalen Themen, die es gibt und jetzt KI und so weiter, sind wir in einem sehr, sehr speziellen Segment unterwegs. Ne? Also Neukundenakquise ist, du hast ein Produkt oder eine Dienstleistung und dann musst du denjenigen erreichen, der dieses Produkt oder diese Dienstleistung kaufen soll. Erstens, der kennt das Produkt im Zweifel nicht, der weiß auch gar nicht, dass er es braucht. Ist ja anders, als wenn einer hingeht, also ne, ein HR-Leiter geht hin und sagt, Mensch, wir brauchen mal eine neue Softwarelösung für unsere HR-Abteilung. Dann fängt er an zu googeln oder fragt einen Kollegen, was nutzt ihr denn? Und dann geht er auf die Suche. Also dann ist er ja aktiv auf der Suche und dann hinterlegt er irgendwo seine Kontaktdaten, weil er sich für ein System interessiert. Und dann geht sozusagen dieser Verkaufsprozess los. Bei uns ist ja genau umgedreht. Also Kunde hat ein Produkt, sagt, das will ich jetzt an den Markt bringen. Und dann gehen wir auf die Suche nach dem Käufer. Die warten nicht auf uns. Die kennen das Produkt nicht. Die haben im Zweifel schon eine Lösung. Und die haben gerade gar keine Zeit für uns, wenn wir die anrufen. Warum anrufen? Können auch Mail schreiben oder die über LinkedIn anbimmeln oder was auch immer. Haben wir auch alle schon gemacht. Machen wir auch nach wie vor. Aber das Telefon ist immer noch der kürzeste Weg zum Entscheider. Bei der Flut an Informationen, die auf uns und auch auf alle anderen einprasseln, ist es so, dass heute ja so eine ganz kurze Reaktionszeit da ist. Ne? Du liest eine E-Mail, da liest du nur noch die Headline. Und lösch die. Die machst du ja gar nicht mehr auf. Wenn sie nicht relevant für dich ist, dann löschst du die. Das gleiche ist mit LinkedIn-Posts. Wenn das nicht eine Relevanz für dich hat, dann wirst du dir das nicht an, guckst es dir nicht an oder löscht es. Das ist mit Direct-Mails auf den sozialen Kanälen genau das gleiche. Und Telefon ist heute immer noch so, derjenige, wenn er dann am Arbeitsplatz ist und neugierig ist, wer ruft mich dann, der andere geht da ran. Das heißt, du hast den in dem Moment persönlich, hast einen persönlichen Kontakt zu dem. Und dann ist dieser entscheidende Moment, diese ersten 3 bis 5 Sekunden, da geht es dann wirklich darum, mit einem Satz Neugier zu erzeugen. So, und dann beginnt dieser Prozess. Aber die erste Hürde ist tatsächlich, Entscheider an die Entscheiderin zu kommen. Und das wird aus den beschriebenen Gründen, aufgrund der Informationsflut und aufgrund der Flut an ja auch direkten Informationen, die über verschiedene Kanäle kommen, wird das immer, also ich will nicht sagen, es wird schwieriger, der Sales-Zyklus wird nur länger.
darf ich das nochmal filetieren? Und deswegen sitzen wir heute zusammen, weil wir uns um diesen ersten Teil nochmal kümmern wollen. Ne? Also wer ist der Entscheider und wie kommen wir an den ran, beziehungsweise wie schaffen wir es, zu ihm durchzukommen? Ne? Und, danach folgt eine ganze Menge. Wir haben ja in einem der vorherigen Podcasts auch wunderbar diese Discovery-Phase, also die Fragephase nochmal bearbeitet. Und wir haben jetzt zuletzt auch nochmal die Präsentation und das, was wir als Idee präsentieren. Aber der erste Schritt, da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen ja überhaupt rausfinden, wer ist unsere Zielperson. Manchmal sind das mehrere, manchmal ist es je nach Produkt. Es gibt ja einen User, gibt es mittlerweile den Abteilungsleiter, gibt es einen Finanzmensch, gibt es einen Einkäufer. Aber wir wollen jetzt erstmal an denen, wo wir glauben, dieser Prozess zu identifizieren als den Entscheidenden.
Ja.
Was gehört dazu und welche Überlegungen? Also ich würde ja, die meisten werden einfach sagen, ja, ich brauche einen Geschäftsführer oder ich brauche ein Budget. Aber versteckt da mehr dahinter? Also wie geht ihr daran, wenn ihr mit euren Kunden neue Projekte angeht? Wie identifiziert ihr mit eurem Kunden, wer ist wirklich der Entscheider?
Genau, manchmal ist es ganz klar, ja. Bei vielen Produkten, die vielleicht auch einen hohen Innovationsgrad haben, ist es nicht so eindeutig. Und dann diskutieren wir das mit unserem Auftraggeber. Die haben ja in der Regel auch schon Erfahrung. Also die haben schon mal in den Markt reingesprochen, die haben schon die ersten Verträge gemacht, die wissen im Grunde genommen eigentlich schon, wer so der Entscheider ist. Und dann ist es aber trotzdem noch nicht klar, weil auch da in den Unternehmen die Rollen dann unterschiedlich verteilt sind. Also wer ist als erstes derjenige, den wir ansprechen, ist der, der den Need hat, also der, der den Schmerz hat, der, der am Ende des Tages Verwender sein soll. Ja, das ist im Zweifel noch nicht der, der die Entscheidung trifft oder eine Entscheidungsgewalt hat, und es ist vielleicht auch nicht der, der das Budget hat. Aber es ist der, der für das Produkt erstmal der Anwender ist, der das nutzen soll und dem das Produkt einen Nutzen stiftet. So, das ist der erste Ansprechpartner. Und dann gucken wir, wer hat denn eigentlich das Geld? Also wer hat das Budget? Und dann gibt es vielleicht noch einen Fürsprecher im Unternehmen. Und dann gibt es die operative Ebene, das ist am Schluss der Einkauf. Also das sind die, wenn alles gut vorbereitet ist am Anfang. Also der, der das Budget hat, sagt ja. Der, der das Produkt oder die Dienstleistung verwenden soll, sagt ja. Dann ist noch ein Geschäftsführer, der sagt, ja, finde ich auch gut. Der hat im Grunde genommen mit dem ganzen Thema überhaupt nichts zu tun, außer dass er vielleicht oben nochmal abnicken muss. In Klammern, im geneigten Mittelstand ist der Geschäftsführer dann eben doch noch der, der entscheidet. Ja, ich sag mal, bei großen Unternehmen, Konzernen hat ja ein Vorstand zum Beispiel im Zweifel gar kein Budget. Also bei den ganz großen Unternehmen, würde ich mal sagen, die wenigsten Vorstände jetzt ein operatives Budget für irgendwas, sondern das geben die an ihre Fachabteilung weiter. Und dann muss man die einen, und der Einkauf ist am Ende derjenige, der dann diesen operativen Einkaufsprozess eigentlich nur noch in Anführungsstrichen umsetzen darf, auf Zuruf der vorher genannten Beteiligten, Stakeholder.
Das ist jetzt der Idealprozess, wenn du das für dich vorher überlegt hast, wenn du es vorher definiert hast, wenn ihr vorher Analyse gemacht habt und ungefähr wisst, wie das bei den vergangenen Käufen so war. Alternative natürlich, man weiß es einfach nicht. Ne? Man muss sich wahrscheinlich durchfragen.
Ja, genau. Also das gibt's dann teilweise tatsächlich
Umweg, so. Einen Tipp oder eine Abkürzung, wo du sagst...
Ja, durchfragen. Tatsächlich durchfragen. Also ich will dir mal ein Beispiel nennen. Wir haben vor etwas über einem Jahr haben wir ein Projekt gemacht im Bereich der seriellen Baufertigung. Ein großes Unternehmen, das... schiebt vorne die Rohmaterialien rein, hat eine Riesenfertigung und hinten kommen fertige Häuser raus. Ich mache das mal ganz einfach. Und da ging es um das Thema Notunterkünfte. Also wir durften uns um die Akquise von Notunterkünften kümmern, und das war unsere Zielgruppe waren Städte, Länder, Gemeinden und Kommunen. Da ist in diesen Kommunen oder auf Gemeindeebene ist dieses Thema, wer kümmert sich jetzt um Notunterkünfte, so breit gestreut. Also da ist das in dem einen Ort ist es das eine Referat, in dem anderen Ort ist es das nächste Referat und im dritten Ort ist das dritte Referat. Also da hilft es nicht, dass du sagst, ja, ist immer der. Nee, da musst du dich einfach durchfragen. Also anrufen und dann sagen, wir haben hier das Thema Notunterkünfte. Wir wissen, dass auch Ihre Gemeinde Bedarf an Notunterkünften hat. Wer ist denn bei Ihnen für das Thema Notunterkünfte zuständig? Und dann wirst du an das richtige Referat verwiesen. Da gibt's keine Regel. Da gibt's im Grunde genommen.
Das ist natürlich sehr speziell, gerade weil sowas Kommunen angeht, ne? Wenn wir es nochmal auf den Sport beziehen, dann haben wir ja das häufig schon damit zu tun, dass wir auf einer Ebene Marketingleiter, Geschäftsführer, boah, das ist schon Filialleiter vielleicht, ne, Regionalleiter, also der für seine Region für brennt. Also das könnte man vielleicht schon ableiten. Also ich finde es immer wichtig, dass man sich das selber bewusst macht. Wer ist denn derjenige, der in meinem Prozess mein Ansprechpartner ist? Im Zweifel gehe ich noch eine Etage höher oder gehst du lieber eine Etage drunter?
Top-down. Wir gehen immer top-down. Also ich sag mal, am besten ist immer mit dem Geschäftsführer zu sprechen, weil der weiß natürlich am besten, an wen man sich in seinem Unternehmen für das Thema wenden darf. Ja, und wenn ich dann denjenigen anrufe und sage, übrigens, Ihr Geschäftsführer Herr Müller hat mich freundlicherweise an Sie verwiesen, dann wird mir auf jeden Fall erstmal zugehört. Deswegen sage ich immer top-down, in den meisten Fällen. Manchmal ist auch, ja, wenn man bottom-top geht, kann im Einzelfall auch ganz gut sein, hängt aber dann eben tatsächlich mit einer, also ne, wie stark ist der Druck von unten, dass die oben zuhören müssen. So bei dem einen oder anderen Thema, das vielleicht sehr stark auf das Thema Personal einzahlt, auf die Mitarbeiter einzahlt und so, ist dann vielleicht auch ganz gut über den Betriebsrat zu gehen, ja, und zu sagen, hier, wir haben hier ein Thema, gerade das Thema, wir hatten es vor Jahren, hatten wir 5, 6 Projekte mal so im Stück im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, war ja ein Riesenthema vor 5, 6 Jahren. Da sind wir dann tatsächlich über die Betriebsräte gegangen, weil das bei denen einfach totalen Anklang fand und weil die auch ein Wörtchen mitzureden hatten in den meisten Unternehmen. So, da gehst du eben nicht an die Geschäftsführung oder gehst an den Personalleiter, aber Betriebsräte waren da eben auch ganz gut. Also man muss das wirklich von Projekt zu Projekt, von Produkt zu Produkt sich angucken. Fakt ist, um da nochmal drauf zurückzukommen, es ist eben, wird immer, es dauert immer länger, an die Entscheider ranzukommen. Weil die sitzen den ganzen Tag in Meetings, die kriegen 100 E-Mails am Tag und sich da dann wirklich da eine Relevanz zu schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und das ist auch so ein, finde ich, das Grundproblem dieser Herausforderung. Viele, die im Vertrieb unterwegs sind, und ich erlebe das ja, du erlebst das auch jeden Tag auf LinkedIn und in deinem E-Mail-Postfach. Du kriegst einfach so viel Mist mittlerweile, so wo man sich fragt, ja, sind die jetzt, also wie sind die auf mich gekommen? Das Thema interessiert mich so null, hat auch für mich überhaupt, also ne, hat gar keine Relevanz. Ich glaube, wenn die Absender mal ein bisschen länger drüber nachdenken würden, ob das Thema für den Empfänger wirklich relevant ist, dann wäre die Welt an Informationen schon sehr viel bereinigter und wir hätten nicht mehr so viel Mist in unseren Postfächern auf den Kanälen. Und dann hätten wir auch wieder mehr Zeit, uns mit wirklich relevanten Themen auseinanderzusetzen. Das ist ja auch da, es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Die Entscheider schotten sich, also aus meiner Wahrnehmung heraus, schotten sich die Entscheider immer mehr ab, beschweren sich aber gleichzeitig, dass Themen an ihnen vorbeilaufen. Also die beschweren sich halt, wenn ich mich mit Entscheidern unterhalte, wir kriegen teilweise gar nichts mehr mit. Ja, wir wissen gar nicht mehr, was im Bereich KI jetzt so läuft. Und wir haben jetzt das gelesen und dies gelesen und das geht komplett an uns vorbei. Da sage ich, ja, selber schuld. Also wer da nicht offen ist für neue Themen und eben dann auch Informationen nicht zulässt, da gehen dann eben Themen an einem vorbei. Auf der anderen Seite müssen die sich im Zweifel auch selbst schützen, weil sie halt so viel Informationen kriegen, die irrelevant sind. Und das ist so ein bisschen dieser gordische Knoten, den man irgendwie versuchen muss aufzuschlagen. Vielleicht bedarf es eines geschützten Raumes für Entscheider. Ich überlege die ganze Zeit, ob man, also LinkedIn, hätte man ja eigentlich mal sagen können, könnte ein geschützter Raum für Entscheider sein, aber mittlerweile läuft das ja auch komplett aus dem Ruder.
Man klingt denn ohne Vertriebsoffensive, ohne Vertriebsattacke?
Ja, relevante Information. Darum geht's. Es geht immer darum, relevante Information. Ich glaube, da kann KI auch helfen. Das wird auch so kommen, dass wir relevante Informationen, nur relevante Informationen zugeschickt bekommen. Das wäre ganz nett. Aber auch das bedarf natürlich wieder der Offenheit, dass du dem System erstmal erklärst, was für dich relevant ist. Also, dass du sozusagen deine Wünsche, Bedürfnisse, Interessen offenlegst.
Jetzt hast du eine Menge Punkte hochgeworfen. Ich würde die Reihe nach nochmal abarbeiten. Aber nochmal ganz kurz an den Anfang, weil ich noch so mit 2, 3 Quick-Wins notiert habe, wenn es darum geht, wen rufen wir denn an? Wer ist denn den wir kontaktieren und wie kommen wir an den ran? Ich finde, also natürlich gibt es manche Positionen im Unternehmen, die sind extra dafür ausgebildet, dass sie dich nicht weiter durchstellen, dass sie keinen zum Chef lassen und dass sie dafür sorgen, dass du nicht weiterkommst, sondern nur eine Mail an Info@ nachschicken sollst. Um das zu umgehen, das finden wir alle nicht so cool, um das zu umgehen, hätte ich so zwei, drei Quick Wins. Das eine ist, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, andere Vertriebler im Unternehmen anzurufen, weil Vertriebler verstehen, was du gerade für einen Bedarf hast, den Ansprechpartner suchst. Wenn du das charmant und gut machst, kannst du auch noch irgendwie im gleichen Boot, wenn auch auf unterschiedlichen Seiten, aber so will damit sagen, also ein anderer Vertriebler könnte eventuell dir helfen, der redet auch gerne in der Regel und hat dann möglicherweise auch ein Interesse daran, was dein Job so ist. Also da wäre für mich so ein Ansatz, sich zu überlegen, ob ich bewusst einen anderen Vertriebler anrufe. Einen zweiten Quick-Win, schaut mal nach Gemeinsamkeiten. Also heute ist ja mit den verschiedensten Datenbanken, insbesondere auch LinkedIn, Social Media generell, ich glaube, man kann ganz schnell gucken, ob man vielleicht dieselbe Hochschule besucht hat, aus demselben Ort kommt, denselben Arbeitgeber mal hatte oder vielleicht denselben Influencer liked, wie auch immer. Also man könnte eventuell auch gucken, dass man mit einem aus dem Unternehmen in Kontakt tritt, mit dem man merkt, dass man mit dem Gemeinsamkeiten hat. Das muss dann überhaupt gar nicht positionsabhängig sein, sondern den kann man ja erstmal sich fischen, um mit dem überhaupt erst einen Vertrauensaufbau hinzubekommen. Und das Dritte, das ist jetzt auch nicht ganz, das ist kein Rocket Science, aber natürlich schaut, dass gibt es irgendwelche Veröffentlichungen, hat irgendwo mal jemand ein Trikot hochgehalten, hat irgendwo mal jemand eine Pressemitteilung, eine Pressekonferenz gehalten, hat irgendwo jemand mal ein goldenes Band bei einer Brückeneröffnung oder Kita-Eröffnung durchgeschnitten. Also zu gucken, ob es irgendwelche Aktivitäten irgendwelche Anlässe gibt, auf die man schauen kann, also in den Veröffentlichungen. So, das ist jetzt für viele vielleicht auch so, naja, das ist ja offensichtlich, Stefan. Hey, aber mach das mal so. Ne? Wie viele Gespräche ich mit Vertrieblern habe, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich anrufen soll und ich bin da nicht weitergekommen und so weiter. Dann bitte achtet darauf, dass ihr also Vertrieb ist Arbeit. Vertrieb ist jetzt nicht einfach so, hör an die Hand, nicht mehr telefonieren. Das ist dann nachher nur die Exekutive. Dazu gehört ein bisschen, dass du dir Gedanken machst um deinen Job und wie du da rankommst. Ne?
Ja, also ich glaube, es gibt zwei wesentliche Erfolgsfaktoren, die nicht nur im Vertrieb wesentlich sind und die ich aber gerade so in der Akquise identifiziert habe bei Mitarbeitern. Wenn es um das Thema B2B-Neukundenakquise angeht, das ist ein Stück weit Neugier. Also wir leisten ja auch so am Anfang, gerade in der Recherche, ist halt so ein bisschen detektivische Arbeit. Ja, wie komme ich wirklich an den Entscheider ran? Wie kriege ich seine Durchwahl? Wie kriege ich seine Handynummer? Wie kriege ich seine E-Mail-Adresse? Zu dieser Arbeit muss ich Spaß haben. Ja, also es gibt ja in den Personalberatungen die klassischen Researcher, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ja, die recherchieren halt potenzielle Kandidaten für die Kunden, die Personalberatung betreut. Also die sitzen den ganzen Tag da und recherchieren. Das ist Detektivarbeit. Und das Gleiche machen wir auch. Wir machen eben auch Detektivarbeit am Anfang, weil wir müssen ja wissen, wer ist denn jetzt der HR-Leiter bei Firma XYZ und wie ist seine Durchwahl? Wie ist seine Handynummer, wie ist seine E-Mail-Adresse? Dann ist das Thema Fleiß eben ein ganz wichtiges Thema. Der Fleißige schlägt das Talent. Das ist immer noch dieser alte Vertriebsspruch. Der gilt halt heute immer noch. Ja, viele versuchen so, ja, dreimal angerufen, hat nicht funktioniert. Du weißt es, lehrst es ja auch in deinen Seminaren. Ja, wann werden Geschäfte gemacht, Stefan? Ja, nach dem wievielten?
Ja,
Kontakt?
Ja, also es gibt eine Lehre dazu, nach dem 5., 7., 12. möglicherweise. Auf jeden Fall näherst du dich von Step zu Step, von Next Step zu Next Step, näherst du dich dem Deal und hör ja nicht auf. Ne?
Genau, und das gilt für Kontaktversuche im Allgemeinen, gilt genau das Gleiche. Ich muss halt 30 Mal den Hörer in die Hand nehmen. Ich muss halt 3-mal eine Mail schreiben. Ich muss halt irgendwie 5-mal versuchen, den über LinkedIn zu erreichen. Das ist Fleißarbeit. Und das Dritte ist Fokussiertheit, Konzentration. Das, auch da stelle ich fest, auch da sind viele nicht mehr so in der Lage zu, sich zu konzentrieren auf das, was sie machen. Das ist anstrengend. Und ich habe ja für mich festgestellt, dass auch mir fällt es natürlich jetzt auch mit zunehmendem Alter nicht mehr ganz so leicht, mich 8 Stunden um voll zu konzentrieren. Das ist mir in jüngeren Jahren leichter gefallen. Aber wenn ich in diesen Tag starte mit Akquisearbeit, ich mache ja selber auch noch Akquise, also ich weiß, wovon ich rede, für den einen oder anderen ausgewählten Kunden, dann bin ich die erste halbe Stunde so sehr stark fokussiert. Und diese Fokussiertheit geht über in einen Flow. Und wenn ich diesen Flow-Zustand erreicht habe, dann vergeht der Tag wie im Fluge. Mhm. Das heißt, Ich stelle um 16 Uhr fest, ey, ist schon 16 Uhr. Ich hätte jetzt gedacht, es ist erst 12. Also von dieser Konzentration in diesen Flow-Zustand überzugehen, das ist im Grunde genommen die Kunst. Und die fällt einem dann auch leicht. Und das geht dann, funktioniert nur, wenn du eine Leidenschaft für das entwickelst, was du machst, ja. Und wenn du in der Lage bist, dich wirklich mal eine halbe Stunde zu konzentrieren und dich nicht ständig unterbrechen zu lassen von Handy, von E-Mails, von weiß ich nicht. So, also ich glaube, das sind so für mich so die drei wesentlichen Faktoren. Erfolgsfaktoren auch im Vertrieb. Neben all dem Know-how und kleinen Tricks und Kniffen, die du eben gerade auch genannt hast.
Also das ist ja dann der Werkzeugkoffer, das eine, das andere ist das, was du mitbringst, auch an eigenen Skills, ne? Und ich finde das super, stehe ich total drauf, weil ich auch immer, also das habe ich ja eingangs gesagt, weil ich immer sage, das ist halt trotzdem Arbeit. Also das kannst nicht davon ausgehen, dass das nur so passiert. Weil dann passiert halt, weil in der Regel ja auch viele Absagen kommen, dann lässt es über dich ergehen und dann passiert halt viel. Und das ist halt eben das, was es nicht ist. Es ist nie ein über sich ergehen lassen, sondern es ist ein Selbstgestalten, selbst sich das draus zu machen. Und das hat halt was mit der eigenen Handlungsfähigkeit und Einstellung dazu zu tun, ne? Mensch, wir drehen hier tiefgründige Runden. Ich muss aber nochmal auf diesen Prozess zurück. Also wir haben jetzt den Entscheider möglicherweise identifiziert. Wir wissen jetzt durch den anderen Vertriebler oder durch irgendeinem Unternehmen, wer es ist. Jetzt hast du den ja deswegen noch nicht sofort am Apparat, Marco. Also wie kommen wir denn da jetzt ran? Das ist doch genau das, was die meisten uns immer sagen. Also sie verstehen vielleicht, ja, ich muss recherchieren, Stefan, danke für den Tipp. Aber jetzt sagen sie, wie komme ich denn an den ran?
Ja, anrufen, anrufen, anrufen.
Ah, also. Also kann man das nochmal wiederholen? Also mein Team wird diesen Podcast auf jeden Fall hören.
Also ich habe ja in den 30 Jahren Erfahrung, die ich gemacht habe, ich unterhalte mich ja unglaublich gerne mit Assistenten und Assistentinnen. Und je öfter die ich am Apparat habe, desto enger wird die Beziehung zu dem. Und ich bin irgendwann an einem Punkt, wenn ich mit denen 5, 6, 7 Mal telefoniert habe oder 10 Mal, dass denen das peinlich ist, dass ich zum 10. Mal anrufe und der Chef immer noch nicht erreichbar ist. So. Und dann kommt so dieser Moment, wo ich sage, so passen Sie auf, jetzt, ne? Wir haben in der Zeit schon über alles gesprochen. Ne? Und dann sage ich so, passen Sie auf, jetzt machen wir es mal folgendes, sagen Sie mir doch mal, jetzt stellen wir mal einen Telefontermin ein. Jetzt gucken wir mal einen Kalender von Ihrem Chef an, ist er denn erreichbar? Das brauchst du beim ersten oder zweiten Telefonat gar nicht versuchen. Weil dafür braucht es tatsächlich Beziehungsaufbau. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, du kommst an die Handynummer ran. Auch dafür gibt es ja Tricks und Kniffe und mittlerweile auch Datenbanken, die ich hier jetzt bewusst nicht nenne, wo du die eine oder andere Handynummer findest.
Machen wir nochmal eine andere Folge draus.
Ja, machen wir eine andere Folge draus, aber dann rufst du den halt tatsächlich mobil an. Und dann ist er im Zweifel einen kurzen Moment genervt, weil du ihn mobil angerufen hast. Aber es ist an dir, dein Thema in 10 Sekunden zu platzieren und dadurch abzuklären, ob das Thema eine Relevanz für ihn hat. Im Zweifel leitet er dich an einen Kollegen weiter oder eine Mitarbeiterin weiter oder einen Mitarbeiter. Ja, und das ist Fleiß. Am Ende ist es Fleiß. Du musst fleißig sein. Ich habe ein Projekt, das betreue ich seit 2 Jahren. Ich selber einen Tag die Woche für einen Kunden aus dem Kosmetikbereich. Da geht es um ausländische Märkte. Also meine Märkte für diesen Kunden sind Italien, England, Frankreich, Spanien. Und da geht es um Retail-Kanäle aufmachen. Also ich darf für die neue italienische und spanische Rossmanns und DMs dieser Welt akquirieren. So. Ein Zielkunde war ein großer englischer Handelskonzern. Da hat es 1 Jahr gedauert, es hat wirklich 1 Jahr gedauert, bis ich dort jemanden erreicht habe. Ich habe da jetzt nicht jeden Tag angerufen, aber ich habe mit Sicherheit jede Woche angerufen oder alle 2 Wochen angerufen. 4 oder 5 Telefonnummern recherchiert, E-Mail-Adressen recherchiert, ich habe die Pet angerufen, ist nie einer rangegangen. Ich habe E-Mails geschrieben, hat nie einer darauf geantwortet. Und nach 1 Jahr, weil ich mich nochmal hingesetzt habe, nochmal weiter recherchiert und einen erreicht und ja, und jetzt steht das Listing für Februar 26. Also es dauert am Ende des Tages, dauert es einfach. Sehr, sehr wertgeschätzter Kunde von mir, schöne Grüße an der Stelle, Lars Austermann von der BDC AG, weiß gar nicht, ob der zuhört, mal gesagt.
Andere tolle Kunden, aber der jetzt speziell.
Der, ganz toller Vertriebler, wirklich einer der sympathischsten Vertriebler, die ich kenne, Ich werde ihm den Podcast zuspielen. Ja, aber wirklich, Lars Ostermann ist im Bereich Energiewirtschaft unterwegs. Den kennt man in der Energiewirtschaft. Egal, der hat mal zu mir den Satz gesagt, vom Erstkontakt bis zum Vertrag ist wie eine Schwangerschaft. Dort im Schnitt 9 Monate. Ich finde, das kann man sich ganz gut merken. Ja? Also manchmal geht es schneller, manchmal dauert es auch noch länger. Gerade so, wenn es um Investitionsgüter geht. Ja. Aber so ein, sagen wir, vom allerersten Kontakt bis zum Vertragsabschluss mit all den Prozessen, die dahinter stehen. Und nochmal, er kommt aus der Energiewirtschaft, hat er mit Stadtwerken zu tun und so. Das ist eine Schwangerschaft. 9 Monate.
Also das ist mindestens ja auch so symbolisch, dass man sich das bewusst macht, dass da einfach eine gewisse Zeit ins Land streicht. Ne? Das ob das nur 9 Monate sind, bei manchen sind es deutlich länger, bei manchen sind allein von der Produktlebenszyklus her oder von der Investitionssumme vielleicht deutlich länger. Und die Botschaft ist, glaube ich, klar. Ich bin ja ein großer Fan davon, dass wir, wenn wir das wissen, dass das alles ein bisschen dauern kann, so eine 9-Monats-Sales-Cycle. Also wenn wir das wissen, dann bin ich ein großer Fan davon, doch nicht im ersten Call sofort zu versuchen zu verkaufen. Also wenn wir doch wissen, das dauert, wenn wir doch wissen, wir brauchen 5, 6, 7 bis 12 Kontakte oder Erlebnisse oder gemeinsame Momente, um Vertrauen aufzubauen. Und also bei 95% aller Kaufentscheidungen werden aus dem Bauch heraus getroffen und nicht aus dem Kopf. Das heißt, wir können auch noch so ein geiles Produkt haben, wenn die Chemie nicht stimmt, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wird derjenige nicht kaufen. Und das berücksichtigen viele nicht bei ihrem Vertrieb. Die argumentieren und machen Merkmalsverkauf, Inventarverkauf. Aber sie haben den anderen überhaupt nicht berührt, abgeholt oder das Vertrauen, den Bauch erreicht, das Vertrauen überhaupt aufgebaut. Das heißt, der kann wahrscheinlich sich von jedem anderen, mit dem man eine gute Beziehung hat, das Produkt verkaufen lassen, aber eben nicht in diesem Fall, weil das nicht existiert, diese Vertrauensbasis. Und das müssen halt viele berücksichtigen und das passiert durch gemeinsame Erlebnisse. Und ich finde das Beispiel super, was du nanntest mit den Assistentinnen und Assistenten. Denn gemeinsame Erlebnisse gibt es da auch wenn ihr nie irgendwie im Kino oder Essen wart, sondern das gemeinsame Erlebnis ist immer diese 2-Minuten-Call, wo du versuchst, sie muss sagen, ist leider nicht da, ist im Termin, kann gerade nicht und wie auch immer. Das heißt, hier kommt ein Momentum, am Anfang ist es noch kühler, dann wird man vertrauter, dann kennt die deine Stimme schon, dann kennt die deine Nummer schon, dann weiß sie schon, was du willst, dann sagt sie schon, Mensch, Herr, sie haben auch wirklich kein Glück und dann geht das so weiter, und dann fühlt sie mit und schon kommt diese gemeinsame Momente oder diese zahlreichen Momente, die du dann sammelst, führen dann dazu, dass eine andere Ebene stattfindet oder man auf eine andere Account-Ebene kommt. Und dann macht sie irgendwann die Tür auf, weil sie jetzt eine Chance sieht, pass auf, der ist um 17:30 da, ich mache ihm mal einen 10-Minuten-Termin rein, aber das muss dann ganz schnell gehen. So, das könnte dann eventuell diese Next-Step-Strategie sein, eben nicht am Anfang direkt reinzudröhnen und zu verkaufen, weil du wirst ja Ablehnung kriegen. Du wirst ja Nein kassieren. Also müssen wir doch auch versuchen, also wenn wir kein Nein haben wollen, dann sollten wir auch die Fragen stellen, die zum Nein führen können.
Ja, wir haben in der Regel leider nicht so viel Zeit in unserem Job. Also unsere Kunden sind ja auf wir sind auf kurzfristige, schnelle Erfolge programmiert. Und die Kunden, die zu uns kommen wollen, eben ja auch Schlagzahl und möglichst schnelle Erfolge sehen. Deswegen ist das bei uns immer so ein Stück weit Spagat. Wir müssen halt sehr schnell zum Erfolg kommen und haben in der Regel nicht immer diese Zeit, die es benötigt, um dann eine Beziehungsebene aufzubauen. Aber manchmal sind auch die Projekte von dem ich gerade gesprochen habe, sind es genau die Projekte, wo wir eben genau diese Zeit haben. Ich gebe dir völlig recht. Wenn es die Zeit erlaubt, macht es überhaupt keinen Sinn, gleich am Anfang sozusagen mit brachialer Gewalt durch die Tür durchkommen zu wollen, um demjenigen was zu verkaufen, ne, sondern wir kennen das Thema Bedarfsanalyse, haben wir das richtige Produkt zur richtigen Zeit, und wenn nicht, dann wird der richtige Zeitpunkt kommen. Also auch da zuhören, die richtigen Fragen stellen. Und ganz wichtig im Vertrieb, auch noch, da stellen wir wieder fest, es darf einem nichts durchs Netz gehen. Also wenn der Kunde sagt, im Moment überhaupt, tut mir sehr leid, im Moment ist nicht, aber rufen Sie mich in 6 Monaten wieder an, dann muss ich halt am besten in 5 Monaten, muss der bei mir wieder aufpoppen und dann im System und dann rufe ich den nach 5 Monaten wieder an. Und vor allem, wie Stand der Dinge ist. Ja. Und auch da erlebe ich immer wieder im Vertrieb, dass da echt Defizite sind. Woran merken wir das, wenn wir für Kunden arbeiten? Und dann in deren Datenbank, wir berichten ja meistens in der CN unserer Kunden und dann sehen wir dann einen Datensatz, der ein halbes Jahr alt ist oder noch länger. Und wir rufen dann da an, weil wir mit dem Kunden abgemacht haben, alles, was älter als ein halbes Jahr bei dir ist, das rufen wir an. Und dann kriegen wir dann einen Termin, dann kommt der Betreuer um die Ecke und sagt, wieso hast du denn jetzt den Termin? Mit dem war ich doch im Kontakt und hier und so weiter. Und dann sage ich, ja, ist richtig, aber im letzten halben Jahr ist nichts passiert. Also haben wir das Ding jetzt übernommen. Und da wachen die dann auf, ne? Und stellen fest, ja, scheiße, ist mir durch die Lappen gegangen. Habe ich nicht drauf geachtet.
Ja, also auch da, es ist, Vertrieb ist dann vielschichtig, neben den Skills, neben dem Vertrauen, neben dem Recherchieren, neben dem Dranbleiben, gehört dann halt auch eine gewisse Struktur, die man einhalten darf, einhalten im Sinne von Disziplin, der Wiedervorlage, Disziplin der Notizmachung, also dass man sich das gut festhält und der CRM-Pflege. Ja, also das Ding ist, es gibt ja über 5,5 Millionen Vertriebsmenschen in Deutschland und in den seltensten Fällen gibt es das als Vertriebsstudium. Also in Bochum,
Reinwohnen.
da gibt es mittlerweile so einen einzelnen Studiengang, ein kleiner, feiner Studiengang. Liebe Grüße da nach Bochum, aber ansonsten gibt es das ja nicht als fertigen Studiengang. Und trotzdem trauen sich so viele dann irgendwie da in Vertrieb zu starten. Und ich glaube, dass das Thema Bildung, Weiterbildung, sich mit sich beschäftigen, mit Vertriebsskills zu beschäftigen, extrem hilfreich ist, weil es einfach doch vielschichtiger ist und weil da viel, viel mehr dazu gehört. Um erfolgreich zu sein. Vertrieb, am Ende kann jeder sich die Vertrieb auf die Visitenkarte schreiben, aber um erfolgreich zu sein, um da was draus zu machen, um Deals zu machen oder auf den Weg zu bringen, braucht es halt auch ein bisschen, brauchst du ein paar Skills, brauchst du auch ein bisschen Übung, ein bisschen Training und das kommt ja aus dem Sport. Das spielen kann jeder, möglicherweise, oder irgendwie gegen den Ball treten, weil wir kann ja vielleicht jeder, aber brauchst halt auch ein bisschen Übung, um das erfolgreich zu machen, um das gut zu machen.
Ja.
Ja, nichts umsonst ist, weiß nicht, so ein Ronaldo, der Mythos da, dass der nach dem Training einfach noch ein paar Mal Freistöße getreten hat, um sie noch besser zu machen und mittlerweile so zu perfektionieren, wie er sie macht, ne?
Und das ist es. Übung macht den Meister. Ganz alter Spruch, mit dem ich aufgewachsen bin. Und am Ende ist es Machen. Ja, wir kommen wieder zu dem, was uns ja auch ein Stück weit vereint: Machen. Deswegen sage ich auch, also komm nochmal zurück auf unser Business. Unsere Kunden fragen ja immer, wie wollen Sie denn jetzt innerhalb kürzester Zeit das ganze Wissen, was wir haben, aufnehmen? So, ich sage, nee, brauchen wir nicht. Das Wissen ist ja bei Ihnen vorhanden. Was Ihnen anscheinend fehlt, sind Akquisitionsskills. Das verbinden wir in einem sehr schmalen Prozess. Und deswegen ist unsere Onboarding-Zeit in unseren Projekten maximal 2 bis 3 Tage. Ich will gar nicht 100% des Produktwissens haben. Muss ich ja nicht. Hat mein Kunde. Das, was ich brauche, sind 3 schlaue Sätze, also den Nutzen. Ich verkaufe ja auch nie ein Produkt, ich verkaufe immer einen Nutzen. Ja, also das ist ja das, was sozusagen ich dem Kunden beibringen darf. Welchen Nutzen bringt denn mein Angebot? Und dafür brauche ich 3 schlaue Sätze. Mehr brauche ich nicht. Es gibt ja diesen alten Vertriebsspruch, Fachidiot schlägt Kundentot. Und da ist ein Stück weit was dran. Also je tiefer also wenn ich den zuballer mit irgendwelchen Information und hier noch die letzte Schraube und das dritte Mü hinterm Komma und so, dann schaltet er ab. Das will er auch gar nicht wissen, sondern der will wissen, was bringt. Am Ende ist es, ne, was kostet mir das, was bringt mir das, sagt der Hamburger. Ja, genau das ist es. Das muss ich rüberbringen. Und mehr ist es nicht. Relativ einfach.
Ja, mega. Das ist jetzt die Klammer, die ich schließen wollte. Du hast vorhin von Relevanz gesprochen und die kommt daher, dass ich dem Gegenüber klar mache, was hat er davon?
Genau.
Wenn ich ihm klar mache, was hat er davon, beantwortet das die Frage, was ist sein Nutzen? Wenn ich mir aber klar mache, was kann mein Produkt, ist das noch nicht sofort für ihn klar, was hat er davon? Also weg von Inventar, weg von Merkmalsverkauf zu dem Nutzen, der Story, die für ihn wichtig ist, die ihm hilft, also ihm, dem Kunden, ne?
Auch schon 100-mal gehört, in jedem Seminar, in der Praxis, jetzt kommen wir trotzdem immer wieder auf diesen Merkmalsverkauf, ja.
Ist fast ein anderer Podcast wert, den wir vielleicht nochmal aufgreifen sollten. Heute ging es ja auch stark darum, die Entscheider zu erreichen, die Entscheider zu identifizieren, aber wir kommen nicht ganz drum rum, uns damit zu beschäftigen. Was ist denn sein Pain? Was ist denn sein Need? Was ist denn das, was ihm weiterhilft? Und wenn wir eine Innovation haben, die gar nicht auf den Pain einzahlt, sondern die ihm einfach nur den nächsten Schritt, du hast es vorhin so schön gesagt, manche schotten sich so ab, manche Entscheider, dass sie gewisse Themen sogar verpassen und gar nicht mehr so richtig mitkriegen, was da los ist. Und das ist ja auch eine fahrlässige Entwicklung. Das heißt, wir müssen ja dem eigentlich die Tür wieder öffnen, die Neugierde schaffen, zu einer neuen Welt, zu einer neuen Lösung, zu einer neuen Idee.
Ja.
Und das schaffen wir nur, wenn wir ihm das klar machen, was er davon hat.
Richtig. Ja, und die Gefahr ist eben, dass vieles an den Entscheidern vorbei. Ich habe in der Arbeit für diesen Kunden, von dem ich gerade gesprochen habe, aus dem Kosmetikbereich, da habe ich ein positives Beispiel gefunden, wie es eben auch anders geht. Und zwar in der Recherche eines Ansprechpartners auf Zielkundenseite bin ich auf die Seite dieses Zielkunden gegangen und da war dezidiert eine Ansprechpartnerin genannt, die für alle Anfragen in Richtung Vertriebskooperation, neue Produkte und so genannt wurde, mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Das heißt, dieses Unternehmen hat eine Person ernannt, die diese ganzen Anfragen filtert und sie dann im Unternehmen verteilt. Und das macht aus meiner Sicht total Sinn. Wenn eine Person da ist, die weiß, was interessiert sozusagen alle anderen Kollegen im Hintergrund, ne, welche Bedürfnisse gibt's da, an welchen Themen arbeiten wir gerade, und dann im Vorwege sozusagen alles das rausfiltert, was irrelevant ist fürs Unternehmen und das, was eine Relevanz hat fürs Unternehmen, an die entsprechenden Entscheider weiterleitet. Finde ich im Grunde genommen eine sehr einfache und sehr charmante Lösung.
Die hört sich super an. Was im Zweifel passiert ist, dass sie dann sagt, ja danke, das leite ich Ihnen weiter, schicken Sie mal eine Mail an info@ oder gisela@.
So, jetzt kommt's.
Jetzt bin ich gespannt.
Die steht mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse drin. Das heißt, ich habe auch mit der telefoniert.
Also du meinst diese Person, die das abfängt und verteilt.
Genau.
Ja, genau. Aber jetzt kommen wir zu der nächsten alltäglichen Situation. Wir haben jetzt herausgefunden, wer es ist. Wir kriegen die Assistenz oder den Assistenten oder das Büro oder den Empfang und er oder sie hat gerade keine Zeit, sondern kommen jetzt an diese Stelle und die sagt, super, Herr Hopp, das ist nett, ich leite das gerne mal weiter, schicken Sie mir bitte mit den Informationen. Das ist ja etwas, wo wir alle irgendwie völlig genervt sind, weil das ist jetzt ja also nicht unsere Vertriebsweise. Ich hätte da auch eine Idee, aber wie reagierst du da? Wie reagiert ihr da? Was ist da der Tipp, den wir auch den Leuten mitgeben können?
Ja, jetzt kann man die versuchen, katholisch zu reden und so sagen, die Mail ist so groß, die geht nie durch oder der Anhang ist so groß, der geht nie durch. Stellen Sie mich doch mal zu Ihrem Chef durch oder stellen mich mal zu deinem Chef durch. So, habe ich alles schon versucht. Wir machen es mittlerweile tatsächlich so, dass wir den einen One-Pager schicken. Also wir machen aus der Präsentation unseres Kunden, filtern wir den wichtigsten Mehrwert heraus als One-Pager. Wir formulieren eine echt knackige Mail, wo auch nochmal sozusagen dieser Mehrwert unseres Angebotes drinsteht, plus schon 3 Terminvorschläge für eine kurze Präsentation per Teams. Die 3 Terminvorschläge werden in der Regel nie wahrgenommen, sondern da kommen dann, wenn das Produkt relevant ist und die es tatsächlich brauchen, kommen immer Gegenvorschläge, aber dann habe ich den Termin. Also versuchen zu sagen, nee, Mail schicken ist doof, habe ich alles durch, ja, kann man mal probieren, hängt auch so ein bisschen davon ab, wen habe ich da als Gegenüber, ja. In der Regel sind die so gut geschult, dass die sagen, nee, komm, Telefon ist jetzt nicht und du willst die ja auch nicht sauer reiten. Also das Schlimmste ist ja, dass du die gegen dich aufbringst, indem du penetrant und so hartnäckig bist, dass die keine Lust mehr hat, mit dir zu kommunizieren. Insofern wähle ich dann immer den Weg, kurze Mail, ganz klares Anliegen, klaren Nutzen, kurzes Attachment, ein Seiter, maximal 2 Seiten, Terminvorschläge und dann nachfassen. Dann ist nach 7 Tagen, klingelt da wieder das Telefon. Haben Sie die Mail gelesen? Wie sieht's mit dem Termin aus?
Mal gucken, ob wir es dann nochmal zusammensetzen, Marc, und den Teilnehmern nochmal ein bisschen mehr Lösungen schaffen. Ich habe jetzt gerade, dazu erzählt hast, überlegt, was könnten da noch andere Ideen sein? Und ich glaube, ich bin ein großer Fan davon, dass wir was ausprobieren müssen. Ne? Ich bin kein Fan davon, dass es diese eine Variante gibt, sondern wir müssen mal ausprobieren.
Nee, nee.
Mal klappt es. Wir haben dann Storys zu erzählen, wenn es geklappt hat. Also eine Variante,
ja.
Denke ich mir, du willst das gut, gibt es jetzt irgendwann per Mail, sondern vielleicht auf Postweg schicken, wie sind ihre Lieferanschrift, haben sie eine Rampe, wie darf der Wagen dann ganz bis ans Gebäude fahren und dann lieferst du vielleicht einen Blumenstrauß oder lieferst vielleicht eine Kiste Wein oder was auch immer. Aber das ist natürlich wahnsinnig aufwendig und nicht effizient, ne? Aber dass man mal sagt, ausprobiert, die anders sind.
Ich hab schöne Beispiele dafür, aber die kenne ich nur vom Hörensagen. Also ich will dir mal ein Beispiel nehmen. Habe ich von einem Agenturmenschen. Ja, der hat Folgendes gemacht, also eine klassische Werbeagentur, ein Vertriebler. Der hat die Newsletter durchgeforstet und hat geguckt, wer ist denn neuer Marketingleiter in den Unternehmen? Also welches Unternehmen tauscht gerade den Marketingleiter aus? Und hat dann dem Marketingleiter einen Besen geschickt. Einen richtig großen Kehrbesen. Mit einem schönen Brief dabei, neue Besen kehren gut. Ja, und so, herzlich willkommen bei. Und wenn Sie sich eingearbeitet haben, würde ich mich freuen, wenn wir uns mal vorstellen dürften als vielleicht Ihre neue Agentur. Der nächste hat Folgendes gemacht. Der hat ein paar Pralinenkasten an Firmen verschickt und hat sich für die Zusammenarbeit bedankt. Also hat ein paar Pralinenkasten geschickt und hat darauf geschrieben, herzlichen Dank, ich wollte mich mal für die gute Zusammenarbeit bedanken. Waren aber gar nicht seine Kunden. Das heißt, die Hälfte von denen, an denen er den Pralinenkasten geschickt hat, haben ihn angerufen. Haben gesagt, wir haben hier ich habe einen Pralinenkasten, aber wir sind noch gar kein Kunde. So, zack, hatte er den am Telefon. Ja, also natürlich gibt's immer tolle Ideen. So, ob die dann am Ende, also die klingen natürlich ganz lustig.
Herr Hopp,
ob die dann so praktikabel sind.
Herr Hopp, schicken Sie das doch mal bitte per Mail an info@. Ja,
ja,
ich habe eine Alternative. Wir haben eine WhatsApp-Datei, die wir verschicken. Ich brauche einmal Ihre Handynummer.
Ja.
Oh. Dann keine Mail,
könnte man eine probieren. Könnte man probieren.
Also, was ich damit sagen will, ein bisschen schmunzeln ist damit erlaubt. Und natürlich wird der eine oder andere auch die Augen verdrehen, weil er vielleicht denkt, ganz schön billig oder sowas. Aber ganz ehrlich, bevor wir an Info etwas schicken oder irgendwie per Mail eine Bandseite. Dann probiere ich lieber Sachen aus, die mal anders sind. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir hier in der Community Menschen haben, die ganz coole Ideen haben oder was mal funktioniert hat und wir uns dann hier mal zu einer Runde treffen, so ein Roundtable und einfach mal diese coolen Ideen auf den Tisch werfen. Ich bin großer Fan davon, Sachen auszuprobieren und anders zu machen. Und dann auch mal, einen Eiswagen zum Kunden geschickt. Das war Hochsommer, war heiß und passt gerade nicht. Und das ist gerade alles irgendwie hier am die Finger glühen und die Köpfe glühen und wir müssen hier machen und haben hier einen Pitch und sowas. Also war große Konzentrationsphase. Wir haben den Kunden so auf die Art und Weise nicht gekriegt, nicht erreicht. Und dann haben wir einen Eiswagen hingeschickt, der dann der Belegschaft und da Eis kosten.
Oh, ein ziemlich fettes Invest, ja.
Ziemlich fettes Invest.
Also,
aber die Story ist so geil. Ich habe Bilder
Story ist
gekriegt.
Geil.
Ich habe Dankesbilder gekriegt. Die Story ist geil. Und das kostet einmal was und ist auch nichts, was du als Masse machen kannst. Aber wenn du dir bei deiner Akquise ein Wunschkundenprojekt mal überlegt hast und du willst ihn unbedingt haben, dann mach doch bitte auch, was du mit einem Wunschkunden machen würdest.
Ja,
dann mach's auch
klar.
Geil.
Ja. Ja. Ein einfaches Tool, was ich tatsächlich bei dem einen oder anderen Kunden auch schon mal gemacht habe, der so wichtig war und den ich nicht erreicht habe. Brief geschrieben, einen handgeschriebenen Brief.
Ja.
Macht heute auch keiner mehr?
Richtig.
Ja, also wann hast du das letzte Mal einen wirklich handgeschriebenen Brief, nicht computergedruckt, sondern schön mit Füllfederhalter, in einem schönen Umschlag, mit persönlich, so. Auch ein Versuch wert, Leute, die wohlerzogen sind, reagieren dann, zumindest mit einer höflichen Absage.
Ja, also das ist, glaube ich, die Botschaft, Vertrieb ist Arbeit, da darf man sich Gedanken
Total.
Machen. Und ich glaube, es zeichnen sich die aus, die Sachen auch mal experimentieren, ausprobieren und dann neue Wege beschreiten. Weil wir, das ist das Wichtige, glaube ich, wir haben so viel schlechte Vertriebler da draußen. Warum ist denn dieses Abschotten, was du vorhin angesprochen hast, warum ist denn das so? Weil so viel schlechte Kommunikation draußen ist, so viel schlechte Deal oder Skripte und schlechte Telefonate geführt werden und davon, es ist so leicht, sich davon ein Stückchen abzusondern und etwas anders zu machen, etwas besser zu machen, eben nicht in diesen schlechten Kram reinzufallen. Und das tun wir teilweise, weil wir es dann nicht so auffallen wollen scheinbar. Aber genau das ist der Unterschied. Wir müssen auffallen, wir müssen da aus der Masse herausstechen und dürfen dann einfach auch mal ein Stückchen kreativer sein, ein Stückchen anders sein und den Versuch einfach wagen, weil sonst klappt das nicht. Ach, Marco, wir haben damit jetzt eigentlich nur so den allerersten Teil. Weißt du, wir sind in die Analyse, die machen wir jetzt unser Ansprechpartner. Wie kriege ich den? Wie finde ich den raus? Wie komme ich an dem vorbei, der den noch abschottet? Und was ist so der erste Angang? Und dann haben wir noch ein bisschen über das Dranbleiben gesprochen. Das ist ja weit weniger.
Wir haben eine Oberfläche
gekratzt. Ist ein Bruchteil von
dem. Wir machen jetzt eine Serie draus.
Wir machen eine Serie
draus. Wir machen eine Serie draus.
Als ich mir so oft nachfragen musste, scheinbar, ob wir hier in diesem Podcast oder wann wir endlich den Podcast aufnehmen.
Komme ich viermal.
Machen wir
viermal nachgefragt, komme ich halt viermal.
So. Da gibt es also noch einige Themen, die wir aufgreifen sollten und das findet hier Platz. Also wichtig fand ich aber diesen Teil, weil wir in den letzten Folgen auch ganz viel über den Teil danach gesprochen haben. Und jetzt ist mir auch wichtig, dass es gerade am Anfang dann auch den Teil gibt, der scheinbar am quälendsten ist, nämlich es gibt Absagen, es gibt ganz viele Anwaltversuche, es gibt ganz viele Leerlaufversuche und das ist scheinbar das Quälendste und auch das darf Spaß machen, auch das darf Bock machen Und dazu wollen wir alle einladen. Und ja, das hat mich sehr gefreut, dass wir da ein paar Sachen mal hochgeworfen haben, lieber Marco. Und der erste Teil unseres Gesprächs rund um die Werte und die Arbeit mit den Werten, das war ein kleiner Ausflug, gar nicht so geplant, aber irgendwie sehr, sehr wertvoll. Also vielen Dank dir dafür, für deine Zeit, für deine Impulse, für die Tatsache, dass ich ganz viel Zeit auch schon mit dir verbringen durfte und ganz viel gemeinsame Kundenprojekte haben wir schon gemacht, gerade Anfang diesen Jahres wieder eins. Also das macht einfach Spaß. Wir sehen uns und hören uns hier öfter. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und die Schlussworte für den heutigen Tag, die sollen dir gehören, lieber Marco.
Ja, ich möchte dir ganz herzlich danken. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde 27, anderthalb Stunden und ich war im Flow. Ja, ich bin in diesen Flow gekommen und das gelingt nur, wenn man einen guten Gastgeber hat, der einen in diesen Flow-Zustand versetzt mit tollen Fragen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung, lieber Stefan.
Ich gehe davon aus und das würde mich sogar sehr freuen, weil Themen genug gibt es.
Herzlichen Dank.
Danke dir, danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns schon nächste Woche wieder mit der nächsten Folge hier bei Devon Sport, der Podcast. Und bis dahin, ciao, ciao aus Hamburg.